Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ist schon eine ganze Weile her, dass ich jemanden am Start hatte, der auch direkt als Personaler, in diesem Fall männlich, also Personaler unterwegs ist. Das ist heute der Fall, aber mein heutiger Gast ist eben nicht nur das. Er hat selbst einen eigenen Podcast betreibt da natürlich auch aktiv seine Themen. Darum soll es auch heute gehen. Es geht vornehmlich um die Frage, was muss man eigentlich tun? Wie kriegt man es eigentlich hin, dass HR am Entscheidertisch sitzt? Spannendes Thema. Ich freue mich sehr, Stefan Berndt heute hier begrüßen zu dürfen. Hi Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Gero, ich grüße dich und freue mich auf einen Podcast mit dir voller Inspiration.
Da freue ich mich auch drauf. Du, bevor wir da einsteigen, sag doch mal ganz kurz was zu deinen mindestens mal zwei Jobs. Du bist ja Director of People and Workplace bei Filewave und du bist eben auch Podcaster. Also zu Filewave vielleicht eher kurz, über deinen Podcast gerne etwas länger.
Gerne. Genau. Also ich bin gerade aktuell tatsächlich für die Filewave GmbH als Director of People and Workplace unterwegs. Man kann es auch mit Head of HR übersetzen. Das ist wahrscheinlich den allermeisten geläufiger. Ich habe mich dort in der Firma am 1. September letzten Jahres in einem All-Hands-Meeting vorgestellt und gesagt, I hate HR. Also ich mag diesen Begriff auch wirklich nicht. Und wir nennen das ab sofort People and Workplace, weil das ist genau das, worum es geht. Ne? Es geht am Ende des Tages bei mir im täglichen Doing darum, ein Arbeitsumfeld zu bauen, wo sich Menschen inspiriert fühlen, eine gute Arbeit zu leisten. Und das wollen wir ja am Ende des Tages irgendwie alles. Und das ist mein Job. Da unterstütze ich den CEO dabei. Und mein Podcast, ja klar, jetzt könnte der ein oder andere meinen, ja, da sind die HR-Buchstaben doch auch groß. Was soll denn der Mumpitz? Das passt aber ganz gut und ist auch kein Widerspruch in sich, denn ich möchte dieses HR tatsächlich mehr und mehr klar in den Arbeitsmarkt spülen und somit heute auch bei dir im Podcast, lieber Gero, den einen oder anderen auch mit meiner Arbeit, mit meinen Themenfeldern inspirieren.
Super. Ich finde das erstmal klasse. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu machen?
Ich erzähle die Story sehr, sehr gerne, weil das holt natürlich tolle Erinnerungen hervor. Das war im September 21. Wir erinnern uns gut, das war so ein bisschen der zweite Corona-Sommer und meine Frau und ich, wir haben uns damals überlegt, lass uns jetzt nochmal für eine Woche raus ins Warme. Wir haben uns für Rhodos entschieden, waren dort unterwegs und das ist wirklich kein Witz, am Strand beim Podcast hören mit Gyros und Bier habe ich einen Podcast vom Stefan Schingling und Tobias Beck gehört und habe mir gedacht, das ist ja gar nicht so schwer, einen eigenen Podcast irgendwie aufzusetzen. Ich habe so viele Themen im HR-Umfeld und auch zum Thema Führung. Ich glaube, das kann ich auch. Und gesagt, getan, zusammen mit dem Stefan Schingling dann einen Podcast aufgesetzt und irgendwann kam die Inspiration und das ist jetzt auch nicht so gewesen, dass ich am Schreibtisch saß und auf einmal habe ich gemeint, den nenne ich jetzt ja klar, sondern das kam tatsächlich irgendwann abends auf der Couch bei irgendeiner Diskussion mit meiner Frau. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, gut, das mache ich jetzt genau so. Und dieser Podcast ist jetzt seit März 2022, also ziemlich genau ein Jahr online. Und macht mir weiterhin wahnsinnig viel Freude, dort mit ganz vielen spannenden Gästen zu sprechen.
Super. Wie oft veröffentlichst du?
Ich mache es wöchentlich. Ich hatte am Anfang die Idee, dass ich einen Mix baue zwischen interessanten Interviews. Aus meiner HR-Funktion heraus habe ich weiß nicht, wie viele hunderte Menschen schon interviewt. In meiner Rolle auch als Recruiter, was man zwangsläufig in einem schnell wachsenden Unternehmen auch ist. Wollte eigentlich auch ein Stück weit Solo-Folgen bringen und thematisch tiefer in manche Themen einsteigen. Das hat sich jetzt in dem Jahr so entwickelt, dass ich so viele tolle Gäste bekommen habe, dass die Solo-Folgen aktuell nicht wirklich da sind. Ne? Aber wöchentlich geht bei mir eine Podcast-Episode online.
Super. Ja, das ist doch wunderbar, dass die Podcast-Szene im HR-Kontext weiter wächst und gedeiht. Jetzt haben wir heute gesagt, okay, das Thema, was dich treibt, ist HR an den Entscheidertisch bringen. Vielleicht fangen wir einfach mal bei dir selber an, in deinem Unternehmen. Du hast eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Wie fühlst du dich da selbst aufgehoben? Sitzt du da am Tisch? Bist du da sozusagen auf Augenhöhe mit dem CEO unterwegs? Wie ist das bei euch?
Das kann ich tatsächlich mit einem Ja klar beantworten in diesem Fall. Doch, das ist in meiner jetzigen Rolle, ist das tatsächlich so. Und das ist auch genau das, für das ich im Markt auch mehr und mehr Wirbel betreibe und auch Werbung mache, dass das so sein sollte. Im Moment fühle ich mich da sehr auf Augenhöhe. Den Entscheidertisch müssen wir an dieser Stelle tatsächlich ein wenig virtualisieren, weil die Filewave ist eine sogenannte Remote First Company. Also mit anderen Worten, wir haben schon Offices, allerdings nur sehr kleine, in der Schweiz und in Bosnien-Herzegowina, in Deutschland gar nicht mehr. Und wir arbeiten wirklich standardmäßig alle von zu Hause aus. Das heißt, mein Schreibtisch ist hier in Mannheim, der Schreibtisch von meinem CEO Tobias ist in Freiburg, aber wir agieren vom ersten Tag an, und das ist mir schon im Recruiting aufgefallen, sehr auf Augenhöhe. Das ist aber tatsächlich nicht überall der Fall, und das war in meinen Rollen zuvor auch in Funktionen im HR, war das nicht so ausgeprägt, wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise wie es jetzt auch gerade ist.
Naja, das ist interessant. Die Frage hätte ich dir nämlich jetzt gestellt, ob das schon mal anders war. Du hast es jetzt gerade implizit ja irgendwie schon oder explizit sogar schon gesagt. War das dann für dich auch ein Grund, dann zu sagen, okay, dann suche ich mir halt einen anderen Arbeitgeber?
Ich würde es nicht ganz ausschließen, dass ich letztes Jahr im Sommer bei meiner alten Firma raus bin. Das hatte tatsächlich dann auch andere Gründe, auf die ich gar nicht so sehr im Detail eingehen kann. Nichtsdestotrotz, warum macht man dann auch so ein Podcast, außer natürlich, dass die Freude daran groß ist, man gerne in so ein Thema Zeit investieren möchte. Ich habe natürlich in meinen Rollen davor schon auch gemerkt, dass ich mit meiner Thematik, und ich habe tatsächlich auch Teams aufgebaut, auch international in dem Umfeld, und ich hatte immer das Gefühl, naja, mit den Themen, die ich hier so habe, finde ich nicht das gleiche Gehör wie jetzt beispielsweise der Vertrieb oder das Marketing oder im internationalen Kontext auch die Customer Success Abteilung, ne? Das ist das ganze Gebilde, dass in einer Softwarefirma einfach die Kunden, die Plattform, die man sich gekauft hat, den Service, den man sich eingekauft hat, nutzen kann. Und da ist es tatsächlich dann so schon gewesen, aus einem Schmerz heraus, sich irgendwann zu überlegen, will ich das so noch in der Form? Will ich diese Energie aufbringen? Wohl wissend, dass die Geschäftsführung dem ganzen Thema gar nicht so viel Wertbeitrag beimisst. Und dann hat eins das andere ergeben. Ne? Ich bin im Sommer letzten Jahres das erste Mal dann auch Papa geworden. Unsere Tochter ist jetzt 8 Monate alt, und das ist natürlich auch eine super Bereicherung, auch eine tolle Inspiration. Und genau, und dann hat sich das mit der Filewave, mit dem Tobias Schimmer ergeben. Ne? Das war dann ein Zufall. Aber ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich mich zu dem Zeitpunkt auch schon ein Stück weit von meiner letzten Firma auch entfernt habe. Und der treibende Grund war tatsächlich, dass ich mich mit meiner Arbeit und mit dem, was ich an Themenfelder begleite, nicht gewertschätzt gefühlt habe.
Ich glaube, so geht's leider immer noch viel zu vielen HRerInnen oder People and Culture ManagerInnen. Was sind denn aus deiner Sicht Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit man überhaupt in dieser Funktion, in dieser Rolle tatsächlich auf dem C-Level mitreden kann?
Ich glaube, das Wichtigste ist für jeden Personaler, Personalerinnen, die jetzt auch zuhören. Ich bin im Gendern tatsächlich deutlich schlechter als du, Gero, merke ich gerade. Aber ich meine natürlich auch immer alle mit inkludiert. In Stellenanzeigen habe ich dann irgendwann gesagt, ich klatsche dahinter kein MWD, sondern einfach ein A für all oder für alle. Finde ich wesentlich einfacher und klarer auch. So, nee, was ich glaube, die Voraussetzungen sind tatsächlich, dass man als Personaler tatsächlich versuchen sollte, als allererstes mal das Business auch verstehen zu wollen. Weil in der Bubble, in der HR-Bubble, in der wir unterwegs sind, sind wir doch eh die absoluten Experten im Recruiting, in der Talentebindung. Aber passt das denn immer auch zu dem Unternehmenszweck oder zu den Unternehmenszielen, die ein Geschäftsführer auch hat? Weil ein Geschäftsführer hat am Ende des Tages alle Themen auf dem Schreibtisch und nicht nur irgendwie HR oder People and Culture oder People and Workplace, wie ich es nenne. Und sich da ein Stück weit auch in die Schuhe zu setzen oder zu stellen eines Geschäftsführers, einer Geschäftsführerin, ist, glaube ich, eine erste sehr gute Voraussetzung. Und dazu habe ich auch die ein oder andere Podcast-Episode selber abgespult, ist, wir müssen aus meiner Sicht, verdammte Axt, Entschuldigung, dass ich das mal so deutlich auf den Punkt bringe, aber das gehört auch zu meiner Persönlichkeit, wir müssen aus dieser Opferrolle, müssen wir endlich mal rauskommen, so nach dem Motto, dass wir nicht am Entscheidertisch sind. Es liegt zu einem großen Teil auch an uns selber. Ne? Also ich predige, dass das immer zwei Seiten einer Medaille sind. Und eine gute Voraussetzung ist tatsächlich Empathie. Und eine gute Voraussetzung ist auch als Personaler mutig zu sein, einem Geschäftsführer auch mal knackige Fragen stellen zu können. Ne? Und da fängt es aus meiner Sicht an.
Finde ich spannend und würde ich auch alles unterschreiben. Vor allen Dingen würde ich unterschreiben, dass in mancherlei Hinsicht die HR-Szene leider oft noch so ein Jammertal ist. Wenn man sich selbst also nicht exponiert, wenn man selbst nicht auch Klartext redet und eine klare Vision hat von dem, was der eigene Wertschöpfungsbeitrag denn sein kann in einem Unternehmen, dann wird es halt schwierig, ernst genommen zu werden. Und das ist aber geht einher mit einer gewissen Risikoorientierung. Denn wenn ich mich exponiere und eine Strategie beispielsweise vorlege, eine HR-Strategie, die sich natürlich an der Unternehmensstrategie nicht nur orientieren muss, sondern daraus abgeleitet sein muss, ja, dann steht man sozusagen zur Debatte in dem Moment. Ne? Oder man weiß ja nicht, ob die Strategie, wenn sie umgesetzt wird, tatsächlich zu 100% zu den gewünschten Zielen führt. Also ich glaube, dass halt dieses gewisse Maß an Risikoorientierung absolut relevant ist und leider aber im HR-Bereich oft nicht genügend ausgeprägt ist.
Ja, weil diese Einstellung also alle, die zuhören, bitte fühlt euch nicht zu sehr auf den Schlips getreten, aber das ist auch so ein Stück weit meine Art, um einfach so ein bisschen zu polarisieren. Du hast es gerade Jammertal genannt, da musste ich innerlich ein bisschen schmunzeln, weil es gibt tatsächlich in meiner Heimatstadt Kloppenburg in Niedersachsen gibt es eine Straße, die heißt Jammertal. Und ich hab mich immer gefragt, würde ich in ein Haus in dieser Straße einziehen? Nee, niemals, weil dieses Gejammere, dieses auf hohem Niveau Gejammere geht mir schon immer irgendwie auf den Keks. Und das ist, in der HR-Szene ist das ein Stück weit, glaube ich, ausgeprägter als in anderen Branchen, ohne da jetzt wirklich den direkten Vergleich anzustellen. Aber da müssen wir uns selber noch tiefer in den Spiegel schauen. Und wir waren in den letzten Jahrzehnten dann wohl doch nicht so sehr in der Lage, wie du es gerade auch genannt hast, Gero, ein Stück weit unseren eigenen Wertbeitrag auch wirklich präzise kommunizieren zu können. Ne? Deswegen gibt es auch die ein oder andere Episode bei mir im Podcast zu sagen, wir müssen ZDF mehr lernen. Damit meine ich jetzt nicht das zweite deutsche Fernsehen, sondern ich meine damit Zahlen, Daten, Fakten. Und viele Personaler haben mit diesem Thema einfach einen Schmerz. Ich gehöre auch zu denjenigen, die nicht gut in der Lage sind, Daten aufzubereiten. Aber dafür gibt es ja auch Experten. Man muss ja nicht wirklich alles können. Und Personaler neigen dazu, immer irgendwie alles auf den Kopf drehen zu wollen und wenig andere Abteilungen einzubinden. Das ist jetzt einmal so eine Generalabholung, die ich da jetzt mache. Ne? Aber ich glaube, man kann sich da das ein oder andere auch rausziehen. Wenn wir als Personaler mehr verstehen, dass wir auch wirklich Dienstleister sind oder Ermöglicher sind. Im Englischen positioniere ich mich auch gerne als Enabler. Ja, das bedeutet, dass wir auf der einen Seite wirklich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, als erste Voraussetzung verstehen müssen, wohin geht denn der Weg mit dieser Firma? Und der Unternehmenskontext und Zweck kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Ne? Also die Firma, für die ich jetzt arbeite, ist beispielsweise in einem Turnaround-Case. Da geht es darum, die Firma ein Stück weit zu stabilisieren, dass wir den Laden nicht irgendwann in den nächsten Jahren dicht machen müssen. In meinen Firmen davor ging es um einen Wachstumspfad. Da ging es darum, so schnell wie möglich so und so viel Positionen zu besetzen. Da haben wir jeden Monat 5 neue Menschen eingestellt und haben die Firma von 70 auf 250 Mitarbeiter international wachsen lassen, weil das der Zweck war. Und so orientiert sich dann auch deine oder unsere HR-Strategie oder PW-Strategie entlang der Unternehmensstrategie. Das muss Hand in Hand gehen. Und aus meiner Sicht gibt es heutzutage immer noch viel zu viele Unternehmensstrategien, wo der Personaler eben nicht mit am Tisch sitzt und seine Bedenken gegebenenfalls oder auch seine Ideen und die ganzen Chancen mit einbringen kann. Und deswegen plädiere ich dafür, dass ein HRler, eine HRlerin mit an den Entscheidungstisch gehört.
Ja, das sehe ich im Kern genauso. Nur, ich sage mal, wenn man darauf wartet, dass man eingeladen wird an diesen Tisch, da kann man, glaube ich, sehr, sehr, sehr lange warten. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert ist, sehr gering. Also ich glaube, man muss sich schon exponieren und sagen, der Wertbeitrag, den ich mit meiner Mannschaft, mit meinem Team, mit dem Themenbereich People and Culture leisten kann, ist folgender. Und bemisst sich in Zahlen, Daten, Fakten ganz konkret wie folgt. Und das meinte ich eben mit dieser Exponierung, weil wenn ich dann einmal gesagt habe, ich erreiche oder ich glaube mit der Strategie folgende Ziele, und zwar in Zahlen, Daten, Fakten zu erreichen, ab dem Zeitpunkt stehe ich natürlich quasi unter Beobachtung. Ist halt so. Ich habe selber oft das Gefühl, dass die HR-Rolle sich massiv verändert. Du hast eben selbst schon gesagt, der Begriff HR ist vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich bin überhaupt gar kein Freund mehr von dem Begriff. Ich denke eigentlich immer in Richtung People and Culture. Du hast jetzt gesagt, People and Workplace finde ich auch deutlich besser als HR. Aber die Veränderungen, die insgesamt passieren, die sind ja noch viel größer und die betreffen nahezu alle Unternehmen und Branchen. Ich rede natürlich von der demografischen Entwicklung, ich rede von der Digitalisierung, ich rede vom Wertewandel. Und vor dem Hintergrund muss man natürlich sagen, wenn man, sagen wir mal, ab dem Jahr 2015, würde ich jetzt mal sagen, rückwärts schaut, waren wir immer in Märkten unterwegs, in einem Arbeitsmarkt unterwegs, der also arbeitgeberorientiert war. Das heißt, die Arbeitgeber konnten aus dem Vollen schöpfen, die Frage, kriege ich das richtige Personal, halte ich überhaupt die richtigen Menschen, die war ehrlich gesagt nachrangig, weil wenn das nicht der Fall war, konnte ich ja aus einem vollen Reservoir weiterschöpfen. Das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Das kippt gerade sehr stark. Ich glaube, der Tipping Point war schon, es wird gerade abgefedert so ein bisschen durch die zahlreichen Krisen, die wir haben. Aber alle, die beispielsweise in der Recruiting-Branche unterwegs sind, sagen, ja, 2018 und 2019 waren vielleicht bessere Jahre, aber wir sind auf echt hohem Niveau unterwegs. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube, dass sich die Anforderungen an einen CHRO fundamental verändern. Das war in der Vergangenheit oft sehr juristisch geprägt, sehr aus dem Management von Betriebsräten, Gewerkschaften und so weiter gedacht, was sicherlich auch immer noch je nach Branche und Unternehmen ein absoluter Key-Faktor ist. Nur ich glaube, diese Themen werden überholt von den Themen Recruiting und Retention, also die richtigen Leute überhaupt an Bord zu bekommen und zu halten. Und damit einhergehend glaube ich halt auch, dass die Zahlen, Daten, Fakten, an der erfolgreiche Personalarbeit festgemacht wird, selbst sich verändern. Siehst du das auch so oder siehst du das anders? Das würde mich
interessieren. Ja, da sind wir, Gero, ganz, ganz nah beieinander und die Rolle wird sich stetig verändern. Ich meine, nichts ist so stetig wie der Wandel, ist ein ganz schönes Zitat an der Stelle. Und auch die CHRO-Rolle oder die CPO, die Chief People Officer-Rolle, wird sich auch in den nächsten Jahren noch deutlich anpassen. Die Themenfelder sind jetzt, die du gerade auch genannt hast, die sind dermaßen massiv. Ich meine, die Themenfelder, die gab es davor in den Unternehmen auch schon. Aber die Rahmenbedingungen oder beziehungsweise die externen Faktoren haben sich jetzt nun mal fundamental gedreht. Und das scheint, und das finde ich immer wieder faszinierend, weil wir in der Informationsgesellschaft mittlerweile leben, dass das bei vielen Unternehmen noch nicht zu 100% angekommen ist. Da scheint der Schmerz noch nicht so groß zu sein, Veränderungen vorzunehmen, weil es immer noch Firmen gibt, die eben keinen Chief Human Resources Officer, je nach Unternehmensgröße, müssen wir natürlich auch fairerweise sagen, ne? Also eine, ich sag jetzt mal etwas platt, eine 20-Mann-Bude braucht jetzt keinen Chief Human Resources Officer, ne? Aber wenn wir in größeren Kontexten unterwegs sind, dann ist das schon elementar wichtig. Und wenn wir uns die größten Firmen dieser Welt anschauen, auch die DAX 40 vielleicht ein bisschen eindampfen, dort findest du überall in den Vorstandsressorts jemanden, der das Personalressort verantwortet. Ne? Die Frage ist tatsächlich, und du hast es gerade auch gesagt, mit welchem Mindset müssen wir da denn reingehen? Und in der Vergangenheit war es oftmals so, dass das Arbeitsrechtler waren, ne? Und dass das Organisation, weniger Organisation und Menschenentwickler waren. Ich glaube, da wird sich die Rolle in den nächsten Jahren nochmal dramatischer verändern. Ich glaube, dass das ganze Thema Arbeitsrecht immer noch wichtig und richtig ist, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube aber, dafür gibt es tatsächlich genügend Anwälte und Juristen, die dort auf diesem Themengebiet wirkliche Experten sind. Ich glaube, die Personaler müssen sich andere Expertisen aufbauen und das geht einher. Ich habe das 2014 schon in meiner Masterthesis ein Stück weit in nicht wertschöpfende und wertschöpfende Prozesse unterteilt, ne? Und es gibt einen internen Arbeitsmarkt, das sind die Kollegen und Kolleginnen, und es gibt einen externen Arbeitsmarkt. Und genauso müssen wir auch dann auf der kommunikativen Ebene mit den Geschäftsführungen sprechen. Und sobald uns das ein Stück weit gelingt, und du hast es vorhin exponieren gesagt, da sind wir auch nah beieinander, da müssen wir lauter werden, Lautsprecher sein. Und mit Lautsprecher meine ich jetzt nicht, dass wir was wie so ein Marktschreier am Hamburger Hafen da jetzt irgendwie rumbölken und Dinge verkaufen. Nein, wir müssen wirklich unsere Themen vertreten können. Wir müssen einfach ein Stück weit wirklich mit Mumm und Mut dahinter stehen. Und genau das wird die Anforderung der Zukunft sein, da auf Augenhöhe mit dem C-Level, also gerade mit dem CEO, diese Themen dann voranzutreiben, dass der CEO weiß, okay, die ganzen Themen rund um unsere Menschen, du wirst keinen C-Level-Member finden, der sagen wird, nee, unsere Mitarbeiter sind uns egal. Die sagen auch, natürlich ist das unser greatest asset, aber dann kommen wieder irgendwelche anderen Themen, ne? Dann kommen die Finanzthemen, dann kommen diese Themen und dann fallen die People-Themen schnell wieder runter. Und da müssen wir dann da sein und sagen, nee, Freunde, lasst uns mal den Blick in die Zukunft richten. Wenn wir das jetzt so und so machen, funktioniert das überhaupt nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt der Konkurrenz, dem Mitbewerber, eine Nasenspitze voraus sein. Und da müssen wir Personaler, glaube ich, eine andere Haltung auch entwickeln.
Was ich mich oft frage, ist, bräuchten wir nicht viel mehr QuereinsteigerInnen im Personalbereich? Weil viele Leute, die da groß geworden sind, die haben zeitlebens nie ein Geschäft geführt, waren nicht selbstständig, sind nicht in unternehmerische Risiken reingegangen, etc. pp. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir auch in der People and Culture Fraktion mehr Menschen hätten, die unterschiedliche Dinge schon mal gemacht haben.
Ja.
Wie denkst du darüber?
Ja, das sehe ich 1:1 genauso. Ich glaube, das ist auch jetzt ein ganz guter Wink mit dem Zaunfall zu sagen, dass dieser Schnur Straxe oder dieser ganz gerade, kerzengerade Lebenslauf, ne, mit 3-4 Jahre dort, dann 3-4 Jahre dort, dann die Karriereleiter hochgehen. Ich glaube, dass diese Zeiten tatsächlich ein für alle Mal vorbei sind. Umso nicht linearer ein Lebenslauf ist, umso eher habe ich Interesse auch an einer Person, ne, und hinterfrage dann, warum das so ist, weil wir ja wissen, dass wir uns ganz viele tolle Pläne schmieden können und dann, hups, kommt auf einmal das Leben, ne, und dann ist da halt mal eine Lücke im Lebenslauf. Die Frage ist doch immer nur, wie gehen wir denn damit um? Und ich glaube, diese Quereinsteiger-Thematik, ich meine, das Wort, und ich bin ein großer Freund der deutschen Sprache, leider ist in den letzten Monaten, Jahren das Wort Quereinsteiger auch vielleicht so ein bisschen manipuliert worden. Ich glaube, wir brauchen einfach Leute in diesem Bereich. Und ich meine, ich habe das jetzt von der Pike auf im Bachelor und Master in Ludwigshafen studiert. Ist das eine gute Voraussetzung? Ja. Ist das Nonplusultra? Und ich sage jetzt, das müssen alle pauschal machen? Nee, im Gegenteil. Es muss ja auch dann zwischen CEO und CHRO, bleiben wir mal da mal einfach und klar, muss es ja auch auf der menschlichen Ebene, ne? Also diese Chemie, dieser Klebstoff miteinander in die gleiche Richtung zu schauen, ist ja nicht von irgendeinem Studium abhängig. Deswegen glaube ich, dass wir zukünftig auch bei der demografischen Entwicklung werden wir mehr und mehr unterschiedliche Persönlichkeiten auch im HR erleben müssen. Und das muss dann natürlich auch wieder zur Kultur passen, ne? Ich glaube, das ist ein ziemlich spannender Fakt.
Glaube ich auch. Ja, du, die Zeit schreitet leider unerbittlich voran.
Ja, ist immer so, ja.
Auf den letzten Metern. Und da Saatkorn ja den Claim hat, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt, wollte ich dich natürlich auch mal fragen, ob du irgendein inspirierendes Thema, Erlebnis, Buch, Gedanken, Gut hast im Kopf, was du gerne teilen möchtest mit den ZuhörerInnen hier im Podcast.
Ja, ich glaube, es ist gerade eben schon zwischendrin mal angeklungen, dass ich im Juli letzten Jahres, Juli 22, das erste Mal Papa geworden bin, einer Tochter. Und das war für mich so zurückblickend in den letzten Jahren, vielleicht sogar in den letzten beiden Jahrzehnten, so mit Abstand, dass der Moment der Geburt war so der inspirierendste Moment überhaupt, ne? Das war unglaublich abgefahren, sich zu überlegen, oh Gott, bist ja von jetzt auf gleich nicht mehr zu zweit, sondern jetzt bist du auf einmal zu dritt. Wie gehst du damit um? Und was für einer Wolke man dann so die ersten paar Wochen auch rumschwebt, das ist enorm. Also ich höre jetzt auch parallel zu diesem Podcast gerade unten meine kleine Tochter Marlene auch ein bisschen schreien hören. Die hat natürlich Hunger. Und auch das ist schon, klingt jetzt vielleicht sehr komisch, das ist aber jetzt auch schon wieder inspirierend für mich, weil, und jetzt kommt das, was ich eigentlich sagen will, ich bin auf die Reise gegangen, auch mit meinem eigenen Podcast, ja klar, für meine Tochter eine bessere Arbeitswelt zu schaffen. Und dafür bin ich angetreten und ich hoffe, dass ich in 2, vielleicht 3 Jahrzehnten mit meiner Tochter Marlene mal ein Gespräch führe und sie mir dann sagt, hey Papa, du hast da tatsächlich einiges bewegt. Das ist ja jetzt doch irgendwie so ein bisschen anders als noch im Jahr 2023.
Ja, da drücke ich dir und Marlene mal feste die Daumen, dass das gelingt, Stefan. Und sage an der Stelle jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast.
Ja, danke dir für die Möglichkeit, meine Themen mit dir zu teilen. Vielen Dank für die Einladung, lieber Gero.
Gern. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt's das RC23 Festival unter dem Motto Open Your Mind to Recruit and Retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf 7 Stages, In- und Outdoor, mit 6 Panels, 5 Workshops, 4 Talks, 2 Book-Signing-Sessions, ganz spannenden Keynotes, Praxis-Cases, en masse, einer großen HR-Tech- und Startup-Area mit 40 Startups und HR-Tech-Lösungen, mit eigenen Focus-Stages für die Themen Recruiting, Retention und Ausbildung und vieles, vieles mehr. Eine geile Party gibt es am 6. Juni. Obendrauf, super Live-Act, DJ, Open-End, Food and Drinks included. Tickets gibt es ab sofort unter www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Bis dann. Ciao.